Ja, liebe Geschwister, wir freuen uns wieder einmal hier sein zu dürfen und bringe liebe Grüße auch mit von den Geschwistern in Neuenstein. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht aus der Apostelgeschichte, aus dem vierten Kapitel der Apostelgeschichte. Und ihr dürft ihn gerne mit mir aufschlagen. Wir wollen die ersten 13 Verse aus diesem vierten Kapitel lesen. Während ihr eure Bibel aufschlagt, kann ich euch ja sagen, wo die Reise hingeht. Wir befinden uns in Jerusalem, 30 oder 33 nach Christus. Und der Heilige Geist wurde ausgegossen in seiner Fülle. Und in der Pfingstpredigt kamen 3000 Menschen zum Glauben. Der Herr errettete 3000 Menschen. Und nun ist eine lebendige Gemeinde entstanden in Jerusalem, die treffen sich auch immer wieder zum Gebet. Und ein solches Gebetstreffen wird uns ab Kapitel 3 von der Apostelgeschichte auch geschildert. Petrus und Johannes gingen hinauf und sie wollten zur Gebetsstunde gehen, dort im Tempel, und trafen dort auf einen Menschen, der lahm war und dem sie mit Gottes Hilfe beistehen konnte, dass er wieder gesund wurde. Und der sprang auf und lief im Tempel umher und alle waren ganz erstaunt. Und es kam eine große Volksmenge zusammen und der Petrus erkannte, es ist jetzt Zeit, ihnen etwas von dem zu erzählen, der diesen Lahmen gesund gemacht hat. Und so hält er eine Predigt. Und als diese Predigt so mehr und mehr sich dem Ende naht, kommen die Priester, die gar nicht angetan waren von dieser Predigt, die sie kritisierten. Da setzt unser Text ein. Kapitel 4, Abvers 1. Wir befinden uns also im herodianischen Tempel in Jerusalem. Ich lese uns vorab Vers 1. Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohenpriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie: Durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien waren, seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Bis hierhin möchte ich es uns vorlesen und möchte am Anfang noch kurz mit uns still werden und beten. Wir können dazu sitzen bleiben. Lieber Herr, wir kommen zu dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir können ohne dein Wort so wenig leben wie ohne den Sauerstoff. Dein Wort hat uns zum Leben gebracht und dein Wort erhält uns in diesem Leben mit dir. Und heute redest du mit uns. Hilf uns zu hören, wie Maria zu deinen Füßen gesessen ist und dir zugehört hat. Aber hilf mir auch zu reden, nach deinem Willen, zu deiner Ehre. Ja, dass wir reich gesegnet sein können. O Herr, wir legen uns in deine Hände und danke dir, dass du mit uns reden möchtest. Amen. Gottesdienst ist immer ein Augenblick, wo der lebendige Gott mit uns reden will. Nun könnte jemand dir sagen, das haben wir zu Hause in gleicher Weise, wir brauchen keinen Gottesdienst. Aber das würde der Bibel vollkommen widersprechen. Denn die Bibel im Alten wie im Neuen Testament macht es sehr wohl klar, dass die Kinder Gottes gerade als Leib in der Gemeinschaft miteinander den Herrn Jesus Christus und seine Herrlichkeit offenbaren solle und so auch sich treffen solle und Gemeinschaft haben solle. Und heute ist so ein Tag, an dem wir das tun dürfen. Das ist schön, dass wir diesen freien Tag noch haben, gar nicht selbstverständlich. Können wir sehr dankbar sein. Und wir können dankbar sein dafür, dass der Herr uns dieses Wort gegeben hat, was er uns bewahrt hat, über Jahrtausende hinweg. Wenn wir uns überlegen, 1446 ist der Auszug Israels aus Ägypten, wo man auch annimmt, dass Mose diese Bücher, diese fünf Bücher Mose geschrieben hat, dann haben wir über einen Zeitraum von 3500 Jahre das Wort Gottes aufgeschrieben, bewahrt, sodass wir es heute noch lesen dürfen und wissen dürfen, es ist wirklich das Wort Gottes. Können wir dankbar sein dafür. Und heute möchte der Herr uns etwas erklären und zeigen, was für jeden einzelnen Christen wichtig ist, aber auch für denjenigen etwas zu sagen hat, der vielleicht noch gar nicht zu dem Herrn Jesus Christus gehört und sich vielleicht fragt, was heißt es eigentlich, mit Jesus zu leben und zu Jesus zu gehören? Diese Frage wollen wir uns heute stellen. Über diesen Gedanke wollen wir uns einmal etwas miteinander beschäftigen anhand von der Schrift. Wie kann man denn Menschen erkennen, die zu Jesus Christus gehören? Wie kann man Menschen erkennen, die mit Jesus Christus leben? Genau das ist hier geschehen. Hier haben wir also einen Rat, der sich getroffen hat, um Petrus und Johannes zu verhören. Und sie erklären uns, wir erkennen sie als Menschen, die zu dem Herrn Jesus Christus gehören und mit ihm gewesen sind. Aber was hat sie eigentlich ausgezeichnet? Wie kann man das eigentlich erkennen, dass man zu dem Herrn Jesus Christus gehört? Ich möchte heute Morgen euch einige Dinge von unserem Text aus der Apostelgeschichte auch mitgeben, woran wir das erkennen können, woran ihr es auch für euch erkennen könnt und wo wir uns dann auch überlegen wollen, wie können wir denn darin wachsen, dass wir auch Kinder Gottes sein können, wie Petrus und Johannes und gut zu erkennen sind als eben Jünger Jesu. Das allererste, was ich hier festhalten möchte und sagen möchte in Bezug auf Petrus und Johannes, das ist, dass sie an ihrer Herzenseinstellung zu erkennen waren. Wenn ihr kurz mit mir das dritte Kapitel, den allerersten Vers aufschlagt, dann lest ihr Folgendes: Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Ihr Herz war daraufhin eingestellt, zu Jesus Christus zu kommen. Nun durch den Heiligen Geist im Gebet, so wie der Herr Jesus selber es der Frau am Jakobsbrunnen gesagt hat: die mich anbeten rechterweise, die müssen mich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ihr Herz war ausgerichtet auf Gott hin. Man könnte das jetzt auch, wenn man es ganz anschaulich erklären wollte, mit dem Psalm 42 erklären, wo wir den David auch wo wir ihn vorfinden als Dichter, wo er sein Verlangen nach Gott uns schildert. Er erklärt uns, wie er in seinem Herzen eingestellt ist. Und es ähnelt dem Petrus und Johannes sehr stark. Der David sagt Folgendes im Psalm 42: Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Ein Kind Gottes kann man an seiner Herzenseinstellung erkennen. Eine Herzenseinstellung, die es nicht von sich aus hat. Der natürliche Mensch, so erklärt uns im Römerbrief im 8. Kapitel der Paulus, der sinnt nach dem, was das Fleisch auch ihm quasi vorhält und was er eben auch in dieser Welt an schön und toll sehen kann. Seine Gesinnung ist eine, die eben dem Weltlichen, dem Fleischlichen gegenüber auch ausgerichtet ist. So heißt es in Römer 8, Vers 5: Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Und dann heißt es weiter, Vers 15, dass der Geist derjenige ist, Vers 14 und 15, der die Kinder Gottes leitet und sie dahin führt, zu Gott zu kommen und Abba, Vater, zu rufen. Das heißt, das machen wir nicht von uns aus. Wir haben von uns aus in der Natur her keine Freude an Gott. Die Sünde in unserem eigenen Herzen, mit der wir geboren werden, die ist eine, die uns eher so von Gott wegrennen lässt, so wie Adam und Eva im Paradies vor Gott weggerannt sind. Sie haben sich versteckt vor Gott. Von daher ist es für den natürlichen Menschen eine Qual, die Bibel zu lesen. Was soll sie ihm bringen? Es ist ja gar nicht seine Gesinnung. Seine Gesinnung ist ja eine, die in eine ganz andere Richtung geht. Wenn er sich überlegt, woran er auch Freude hat, dann kommen ihm ganz andere Dinge in den Sinn. Fußball, gestern Abend hat die Frauenmannschaft verloren. Andere Dinge. Irgendwo gemütliche Bier trinken. Musik machen. Jazz, irgendwas anderes, was weiß ich. Daran freut er sich vielleicht. Aber nicht daran, Gottes Wort zu hören. Nicht daran, zu dem Herrn Jesus Christus zu kommen. Es widerstrebt ihm. Wenn er dann in der Bibel liest, davon, dass ein Leben ohne die Bibel, ohne den Herrn Jesus Christus unmöglich ist als Christ, dann fällt es ihm unwahrscheinlich schwer, das mit seinem eigenen Leben zu verbinden. Aber das kann ich doch gar nicht, das will ich doch gar nicht. Ich will doch gar nicht in der Bibel lesen. Ich will doch gar nicht auch den Herrn Jesus Christus kennenlernen und will ihn noch besser kennenlernen. Warum soll ich überhaupt das Alte Testament lesen? Das ist doch uralt, das kann man im Grunde genommen aus der Bibel entfernen. Wir brauchen doch nur noch das Neue Testament. Das sind Gedanken des Menschen, die wir heute wiederfinden. Nicht nur in der Welt, sondern ja auch in der Gemeinde leider. In der liberale Christenheit finden wir genau diese Gedanken. Aber eine Herzenseinstellung, woran man erkennen kann, dass jemand zu Jesus Christus gehört, ist eine, die nun auch bewirkt, dass er Jesus Christus sucht. Er sucht ihn auf, nicht nur im Gebet, sondern auch in seinem Wort. Er hat ein Verlangen nach ihm. Petrus und Johannes haben das nicht einfach so gemacht, dass sie dadurch einen Preis bekamen und dann irgendwann einmal, wenn sie genügend Gebetsstunde besucht hatte, in den Himmel kommen könnte. Das war nicht ihr Anliegen. Sie liebte Jesus. Sie hatte ein Verlangen nach ihm. Sie wollte mit ihm reden. Sie hatte ihn auf dem Herzen liegen. So sehr, dass sie bereit waren, ihr ganzes Leben für ihn hinzugeben. Woran kann man erkennen, dass ein Mensch zu Jesus Christus gehört? Dass ein Mensch mit Jesus Christus lebt? Ganz einfach, er sucht Jesus Christus auf. Habt ihr ihn in der vergangenen Woche aufgesucht? Euch geht es wahrscheinlich wie mir selbst, dass es zuweilen überaus schwierig ist. Jetzt haben wir eine große Hitze. Es ist nicht leicht zuzuhören. Morgens, wenn man aufsteht, ist es nicht leicht, in der Bibel zu lesen. Ich habe vor 2 Tagen einen Bruder besucht, der vor einige Jahre seine Frau verloren hat durch Krebs und der mir erzählte, dass er morgens, wenn er seine Medikamente nimmt, der hatte einen Herzinfarkt, dann so müde ist, dass er fast einschläft. Aber macht es dann überhaupt Sinn, in der Bibel zu lesen, wenn man einschläft? Sollen wir dann überhaupt weitermachen? Was würde wohl Petrus und Johannes sagen, wenn man sie aufgehalten hätte und zu ihnen gesagt hätte, Petrus, Johannes, warum geht ihr eigentlich noch zur Gebetsstunde? Petrus und Johannes, warum besucht ihr eigentlich die Abendmahlsfeier? Petrus und Johannes, warum kommt ihr denn zur Bibelstunde? Petrus und Johannes, warum evangelisiert ihr denn eigentlich? Dann hätte sie ganz einfach gesagt, weißt du, der Herr Jesus ist in unserem Herzen, er wohnt dort, wir haben ihn persönlich kennengelernt. Johannes-Evangelium im 1. Kapitel wird es beschrieben, wie nun auch der Andreas, der Bruder von Jesus, von Petrus, wie er zu dem Herrn Jesus gekommen ist. Und der Herr Jesus fragt ihr, was wollt ihr? Was wollt ihr überhaupt? Und sie antwortet, Herr, wo wohnst du? Wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen bei dir sein. Und der Herr Jesus sagt, kommt, kommt und seht. Wisst ihr, das ist die Botschaft, die ich euch weitergeben möchte. Ich lebe nicht von meiner eigenen Kraft, dass ich jetzt sagen könnte, ich bin ein überaus disziplinierter Mensch. Und ich kann mein eigenes Herz wunderbar steuern, dass ich jeden Tag eine große Freude an der Bibel habe oder am Gebet oder an dem Herrn Jesus Christus. Aber als der Heilige Geist in mein Leben gekommen ist und der Herr Jesus Christus in meinem Herz eine Wohnung gemacht hat, hat er mir das mitgebracht. Ich darf durch seine Gnade leben. Ich darf durch seine Gnade ihn lieben. Ich darf durch seine Gnade ihm dienen. Es ist nicht einfach nur so hier, ach ja, jetzt sind wir, die einen sind Moslems, die anderen sind Hinduisten, wir sind halt Christen. Es ist doch im Grunde genommen ganz egal, nicht? Also jeder hat einen Gott und alle werden irgendwie selig. Jeder auf seine eigene Fasson. Und es ist in keinem anderen das Heil. Und kein anderer Name ist uns unter dem Himmel gegeben, wo wir errettet werden müssen. Wenn du nicht errettet bist, bist du verloren. Und wenn du verloren bist, ist es für dich wichtig zu wissen, wie kann ich denn Freude an Jesus, Freude an seinem Wort bekommen, Freude an seiner Gemeinde, Freude am Abendmahl, Freude an der Bibelstunde. Es sei denn, du bist so zufrieden mit deinem eigenen Leben, dass du sagst, man kann mich nicht glücklicher machen. Ich kann gar nicht glücklicher werden, als ich jetzt bin. Das kannst du vielleicht dem Nächsten sagen, der dich nicht kennt, aber wenn Gott in dein Herz hineinschaut, sieht er, dass du in deinem Herzen verzweifelt bist. Wie kann ich das sagen? Ganz einfach, weil die Bibel es erklärt. Gott hat den Menschen geschaffen und der Mensch läuft Gott davon. Der Mensch ist geschaffen für Gott, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und niemand vermag in seinem Leben glücklich zu sein ohne Jesus Christus. Und wenn wir uns heute Morgen darüber Gedanken machen, wie man Christen erkennen kann, wie man erkennen kann, dass man mit Jesus lebt, dann möchte ich das aus dem Grund tun, um euch zu ermutigen, um euch zu stärken, dass da einer steht, der euch heute genau dies hören lässt. Dieses Wort, was ich euch gelesen habe in der Apostelgeschichte und der im Grunde zu euch sagt, ganz egal, was du dir jetzt vorstellst, aus deinem eigenen Leben machen zu können oder nicht, ich kann dich zu einem Menschen machen, an dem man merkt, dass Jesus Christus in seinem Herzen wohnt. Sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ich bin ein temperamentvoller Mensch. Ich möchte leben. Und ich möchte nicht nur ein kleines bisschen leben. Ich möchte nicht einfach nur so, ach, was die Welt mir so anbietet. Ach, schau mal, ganz toll. Ne? Kenne ich alles. Ich möchte mich nicht abspeisen lassen mit irgendetwas, was mein Herz nur für einen Augenblick vielleicht in Stimmung bringt. Alkohol, Droge, irgendetwas anderes, Medikamente. Nein, ich möchte etwas haben, wo ich vollkommen glücklich sein darf, zurückfinden kann zu dem, der mich geschaffen hat. Und der mein Leben auch zu bestimmen vermag. Ich möchte das ganze Leben, ich möchte nicht nur ein bisschen. Ich kenne die Show, die in dieser Welt läuft. Jeder, dem man begegnet, sagt, oh, mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Ich bin glücklich. Ich sage euch, mir geht's gar nicht gut. Ich bin ein Sünder und ich darf aber das eine erfahren, und das erfahre ich immer wieder, dass der Herr mich durch seine Gnade trägt. Ich bin in den vergangenen Monaten durch viele Tiefe gegangen. Schreckliche Zeiten. Aber der Herr Jesus hat mich gehalten. Und er hat mich bewahrt. Und er vermag dich zu halten und dich zu bewahren. Aber ich muss weitergehen. Man erkennt einen Christen nicht nur durch seine Herzenseinstellung, dass er auf Gott hin ausgerichtet ist, sondern man erkennt auch einen Christen durch sein Rede. Petrus und Johannes haben ja da auch gesprochen, sie haben geredet. In Kapitel 4, Vers 10 lesen wir zum Beispiel, so sage sie es in der Predigt, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Und dann dieses Wort, was ich gerade schon zitiert habe, es ist in keinem anderen das Heil und es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ein Christ ist nicht nur dadurch zu erkennen, dass er eine andere Herzenseinstellung hat, durch Gottes Gnade und seine Erlösung, sondern ein Christ ist auch dadurch zu erkennen, dass er anders redet. Sprache drückt etwas aus über den Menschen. Nicht nur insgesamt Englisch, Deutsch oder Italienisch, sondern auch die Worte, die ich wähle, Fluche ich? Nehme ich den Namen Gottes in den Mund, ohne mir dabei etwas zu denken? Ach Gott, so sagen viele, ohne sich dabei etwas zu denken. Wie rede ich eigentlich? Wie haben Petrus und Johannes gesprochen? Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Der Pfarrer Wilhelm Busch stand einmal vor der Aufgabe, in einem Zirkus eine Andacht zu halten. Er wurde darum gebeten. Nun waren die ganze, also Leute, die da auch arbeiteten, von x verschiedene Länder. Und er wusste, die allermeisten können mich gar nicht verstehen. Was machte er also? Er machte es ganz einfach. Er sagte sich, ich werde Andacht halten, wo ich immer wieder den Namen Jesus Christus erwähne. Und er hat es bemerkt, dass auch die, die nicht Deutsch konnte, sehr gut verstehen konnte. Das war überhaupt sein Generalanliegen, Jesus Christus. Aber sollte es nicht für jeden einzelnen Christen das Generalanliegen auch sein, wenn wir uns überlegen, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen hat? Könnt ihr ermessen, was er in den 3 Stunden der Gottverlassenheit erlebt hat? Als der Zorn seines eigenen himmlischen Vaters über ihn herabbrach? Es ist eure Hölle. Es ist meine Hölle, die da über ihn herabbrach. Möchte ich gerne von Jesus Christus reden? Ich bin ein Fußballfan, ich kann viel über Bayern München sagen. Und welche Spieler Sie jetzt auf dem Zettel haben und die ganze Ankündigung von Ulrich Hoeneß, was er alles vielleicht auch einkaufen wollte und jetzt aber doch vielleicht gar nicht so klappt. Aber kann ich damit jemand helfen? Ist es für mich eigentlich etwas, was mein Leben nähren kann? Ich habe Gemeinschaft immer wieder mit einer älteren Frau, die hatte vor Jahren einen Schlaganfall, ist 84 Jahre alt. Und voller Lebensfreude war sie vor ihrem Schlaganfall. Hat gewandert, alles Mögliche gemacht. Und dann kam der Schlaganfall. Und jetzt wird ihr bewusst, dass sie am Ende ihres Lebens steht. Und ich schlage mit ihr die Bibel auf und wir lesen mit ihr immer wieder, wenn ich sie besuche. Und Jesus Christus, ihre Mutter hat schon den Herrn Jesus Christus gekannt in der DDR. Ist verfolgt worden um ihres Glaubens willen. Jesus Christus wird ihr größer und größer. Und sie kann nun mehr und besser darauf zugehen, zu sagen, ja, ich kann mir doch jetzt auch vorstellen, zu ihm zu gehen. Kennt ihr das? Menschen, die älter sind, die nicht einfach sagen, ach, ich habe Lust zu sterben, wie der Paulus es sagte. Sondern die sagen eigentlich, möchte ich gerne hier bleiben, ich habe noch so viele Anliegen. Aber dann wird Jesus Christus jemand mehr und mehr für sie, nicht, dass sie ihn vorher gar nicht gekannt hätte, aber sie hat einfach auch wachsen dürfen durch den Herrn Jesus Christus. Und er wird mehr und mehr jemand für sie, wo sie nun auch ein Verlangen hat, ihn persönlich zu sehen. Von Angesicht zu Angesicht. Jesus Christus, was für eine Bedeutung hat er für dich? Ist er so ein Notgroschen, den man gebraucht, wenn es einem ganz schlecht geht? Herr Jesus, und dann kommen die einzelnen Anliegen. Oder ist es so, wie nun auch der Lieddichter gedichtet hat, Jesu, meine Freude
meines Herzens Weide, meine Zier. Wenn ich heute den Herrn Jesus lieb habe, kann, dann nicht, weil ich ein guter Mensch bin. Ich bin kein guter Mensch. Und ich auch nicht. Aber wisst ihr, was die Liebe zu Jesus meinem Leben gebracht hat? Und wie froh ich bin, immer wieder ihn bezeugen zu dürfen? Wie glücklich es macht, mich macht, von dem zu reden, der für mich gestorben ist. Ihr werdet ihn alle sehen. Ihr werdet ihn alle sehen. Keiner, der hier in diesem Raum ist, wird am Ende seines Lebens, wenn er hier abtritt, irgendwo, wie der Helmut Schmidt geglaubt hatte, unser alter Bundeskanzler, als Kompost veröde. Nein, ihr werdet ihn sehen. Er sieht dich jetzt. Er spricht jetzt mit dir. Er möchte dich in deinem Leben erreichen. Es geht um alles. Es ist wichtig. Man kann Borussia Dortmund-Fan sein und Bayern München-Fan sein. Das macht für das Leben keinen Unterschied. Aber wenn du Jesus nicht liebst, dann kannst du hier in der Gemeinde sitzen bis zum Ende deines Lebens und wirst am Augenblick, wenn du die Augen zumachst, wie der reiche Mann aufwache in Schmerz und Pein. Wenn vorher dich alle noch gegrüßt haben und gesagt haben, ach Augrisch, schön, bist du auch in der Gemeinde, gehörst dazu. Fünf der zehn Jungfrauen dachte, sie gehöre dazu. Herr, lass uns rein. Wir gehören dazu. Und der Herr sagte, ich kenne euch nicht. Aber wir waren doch immer dabei. Wir waren doch immer mit dabei gewesen. Wir waren doch dabei, als du gepredigt hast. Wir waren doch dabei, als du uns versammelt hast. Lass uns rein. Ich kenne euch nicht. Kennt ihr den Herrn Jesus Christus? Merkt ihr, wie sehr er ein Verlangen hat, euch zu gewinnen für sich? Wollt ihr seine ausgestreckte Hand nicht ergreifen? Und diejenigen, die ihn schon kennen, wollen wir nicht wachsen darin, mehr von ihm zu reden, so wie auch hier Petrus und Johannes von ihm geredet haben mit Freimütigkeit. Es gibt ganz unterschiedliche Charaktere. Der eine ist eh etwas leichter im Reden, der andere tut sich schwerer. Aber darauf kommt es gar nicht drauf an. Weißt du, was dich zu einem Zeuge Jesu machen kann? Es ist Jesus Christus selbst. Ich habe nicht gerne von Anfang an von Jesus Christus geredet. Vielleicht schon in einer gewissen Weise, weil er mein Leben so radikal verändert hat und weil ich so arg am Boden war. Aber es ist Jesus Christus, der mir die Freude gegeben hat und der sie mir auch heute gibt, dass ich gerne von ihm rede. Ich möchte euch, die ihr nun auch den Herrn Jesus kennt und die ihr manchmal sagt, es ist so schwierig in dieser Welt, wo man ausgelacht wird, wenn man von Jesus Christus redet. Manchmal wird man sogar in der Gemeinde Jesu ausgelacht, wenn man von Jesus Christus redet. Euch möchte ich ermutigen, dass der Herr euch helfen kann. Und dass er euch die gleiche Kraft gibt wie Petrus und Johannes. Der gleiche Heilige Geist wohnt in eurem Herzen und dadurch der Herr Jesus Christus und dadurch der himmlische Vater. Und ihr dürft in gleicher Weise diese Freimütigkeit haben. Das ist nicht eine Angelegenheit der Elite. Das waren ungebildete Leute, das waren Laien, so werden sie hier beschrieben. Das ist keine Angelegenheit des Intelligenzquotienten, der Bildung, irgendwelcher Dinge in dieser Art. Ganz und gar nicht. Der Herr Jesus kann dich zu einem Zeuge Jesu machen, sodass du für ihn Frucht bringen darfst.
Aber ich möchte noch etwas anderes klar machen, was hier zu sehen ist anhand von Petrus und Johannes. Und ich hoffe, ihr habt noch ein klein wenig Geduld mit mir. Es wird gesagt über sie, dass sie erkannt wurden als Menschen, die mit Jesus gewesen waren, Gemeinschaft hatten. Nun, eines ist ganz klar, dass das, was sie auszeichnete, nichts war, was sie selber hatte.
Was meine ich damit?
Ist ganz einfach, ihr müsst nur mit mir aufschlagen, dann könnt ihr selber lesen und dürft es auch dann besser verstehen. Wir lesen von der Heilung des Lahmen und da heißt es dann, dass also er ergriff ihn bei der rechten Hand, Kapitel 3, Vers 7 und 8 und richtete ihn auf. Also er wurde gesund. Und dann heißt es aber Vers 10 bis 12 von diesem 12 bis 13 von diesem Text, als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk, ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht. Und dann sagt er ganz einfach, Vers 13 und folgende, es ist Gottes Kraft gewesen. Er hat ihn gesund gemacht. Man erkennt nicht den Christen durch seine eigene Fähigkeit oder Gabe, sodass man sagen könnte, oh, der kann jetzt schön malen, der gehört zu Jesus. Der kann schön reden, der gehört zu Jesus. Der hat irgendeine andere schöne Gabe. Und aus diesem Grund ist er als Kind Gottes zu erkennen. Nein, man kann ein Kind Gottes daran erkennen, dass Gott in ihm wohnt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Es ist nicht meine Kraft, meine Gabe, meine Fähigkeiten, die das zum Ausdruck bringen, sondern es ist der Geist Gottes und die Kraft Gottes, es ist der Geist Jesu Christi und die Kraft Jesu Christi, die aus meinem Leben hervorströmen darf durch den Herrn Jesus Christus. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ist das nicht unwahrscheinlich beruhigend zu wissen? Und jetzt möchte ich mal die ansprechen, die von sich aus immer niedergeschlagen sind, weil sie sagen, ich kann nichts, ich habe schlechte Note, ich bin ein Versager. Ich werde nicht anerkannt. Ich komme mit meinem ganzen Leben gar nicht klar. Es ist gar nicht wichtig, wie viel du an Gabe oder Fähigkeiten hast. Vielleicht geht es dir wirklich so, dass du in manchem dich schwerer tust. Aber glaub mir, wenn der Herr Jesus Christus in deinem Herzen wohnt und der Heilige Geist dich versiegelt hat, und du in seiner Kraft auch vorangehen darfst, vermagst du über jedes Hindernis, welches in deinem Leben sich dir stellt, wo dich Gott hinüberbringen will, hinüberkommen. Was hat man so besonders an Petrus und Johannes wahrgenommen, die Priester, dass sie so narrat geworden sind? Was machen die da? Das dürfen die doch gar nicht. Das ist ja unmöglich. Schrecklich, dann lehren die jetzt auch noch von dem Jesus und der Auferstehung. Wisst ihr, was sie so gefuchst hat? Diese religiöse Menschen, die Jesus Christus nicht kannte. Ganz einfach, es hat sie gefuchst, dass Gottes Kraft in diesem Leben sichtbar war. Und sie haben nur ihre eigene Fähigkeiten gehabt. Nicht mehr. Das können wir uns ja gar nicht erklären. Wie kommt es? Das sind ungebildete Leute. Wie können die so reden? Wie können die so wirken? Das ist ja unwahrscheinlich. Wie kann ich auffallen? Dadurch, dass ich geschliffene Worte habe, rhetorisch begabt bin, dadurch, dass ich ein hohes IQ habe. Es ist schön, wenn du geschliffene Worte auch bilden kannst, wenn du ein hohes IQ hast. Aber darauf kommt es nun wirklich nicht an. Das ist nicht das Entscheidende. Paulus sagt es einmal: Meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Kapitel 4, 1. Korinther: Und das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was brauche deine Geschwister am allermeisten hier in der Gemeinde, in der Gemeinschaft mit dir? Sie können deine Gabe genießen. Das ist schön, wenn du Gabe hast und sie diese genießen dürfen. Aber wisst ihr, was sie am allermeisten brauchen? Wenn ich am Boden bin und wenn ich nicht mehr weiterleben möchte, dann brauche ich die Kraft Gottes, die mich aufrichtet. Dann brauche ich einen Bruder oder eine Schwester, der Jesus mit sich führt. Dann reicht es nicht einfach aus. Ich klopfe jemand auf die Schulter, wird schon alles gut. Nee, es wird eben nicht gut. Du kannst schon mir tausendmal auf die Schulter klopfen. Aber wenn Jesus an meine Seite tritt und mit seiner Kraft mich hebt, dann bin ich froh und darf ich glücklich sein. Wie kannst du auffallen? Wie können wir ein Zeugnis sein? Was sucht eigentlich der Mensch, der vor Gott wegrennt und trotzdem weiß, dass es Gott gibt? Was fällt ihm auf, wenn er Gott begegnet? Wenn er einem lebendigen Gott begegnet? Was wird am allermeisten hier im Gottesdienst gebraucht? Die Gegenwart Gottes. Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten. Wenn hier jemand reinkommt, dass er in die Gegenwart Gottes gebracht wird und ihm im Angesicht der Gegenwart Gottes seine eigene Not bewusst wird und er weiß, ich brauche Jesus. Ihr könnt es nicht ersetzen durch irgendwelche andere Dinge, egal was ihr immer auch in die Gemeinde reinpackt. Ihr könnt es nicht ersetzen, nur er hat Leben. Ihr habt kein Leben. Wenn ihr an einem Sterbebett steht, könnte dann jemand sagen, ich gehe mit dir hinüber. Ich halte dich an deiner Hand. Ich bereite dir einen Himmel. Ich habe eine Wohnung für dich gerichtet im Himmel. Das könnt ihr doch nicht sagen. Ich kann es auch nicht sagen. Wenn ich an einem Sterbebett gerufen werde, wenn ich zu jemand komme, der im Sterbe liegt, kann ich ihm nur Jesus vor Augen stellen. Er ist in der Lage, dich hinüberzuführen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Wir brauchen es. Wir brauchen diese Kraft. Und nur diese Kraft, nur diese Herzenseinstellung, nur dieses Reden bewirkt durch Gottes Geist und Gottes Gnade, bewirkt auch Frucht. Wisst ihr, dass wir in der Gemeinde Jesu heute weltweit viele Scheinfrüchte haben? Weil überall gesagt wird, du musst nur selber dich entscheiden. Du kannst selber dich retten. Du kannst dich entscheiden. Jeden Augenblick kannst du dich entscheiden. Es heißt nicht mehr, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Es heißt nicht mehr, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn der Vater ziehe ihn. Sondern es wird erzählt, jeder, der seine Hand hebt, der eine Entscheidung trifft, der ist errettet. Und so sitzt er in der Gemeinde Jesu heute ganz viele, die glauben, Christen zu sein und sind es gar nicht da. Ich habe doch, ja, wenn man sie fragt, warum glaubst du eigentlich, dass du ein Christ bist? Ich habe mich entschieden. Hat das eine Wirkung? Ist das ein Verdienst? Dass dadurch der Zorn Gottes, der über deinem Leben lastet, nun immer da ist, weil du dich entschieden hast? Nein. Aber wenn jemand zu mir sagt, warum bist du dir sicher, dass du ein Christ bist und ewiges Leben hast? Und die Antwort kommt, weil Jesus Christus für meine Sünde am Kreuz gestorben ist. Und weil er mich errettet hat und erkauft hat mit seinem Blut. Und weil er durch seinen Heiligen Geist mir ein neues Herz gegeben hat. Und ich nun Abba Vater durch den Heiligen Geist geführt und geleitet sagen darf. Was wollen wir bringen in der Gemeinde Jesu? Scheinfrüchte? Religiöse Menschen, die nicht auf die Knie gehen können, die nicht in die erste Stunde kommen, die kein Anliegen für ihn haben, mehr Show machen, als dass sie sonst überhaupt in der Lage sind, dem Herrn zu dienen? Oder wollen wir Menschen haben, die bereit sind, wie Petrus und Johannes, ihr Leben für Jesus hinzugeben. Nicht notwendigerweise, dass sie unbedingt jetzt gleich sterben müssen, aber man kann in der Gemeinde sterben, an den Geschwistern, die einen hassen, die einen ablehnen, die mit einem streiten. Und wisst ihr, nur diejenigen, die Jesus Christus im Herzen wohnen haben, können das aushalten. Alle anderen rennen davon. Warum ist heute so ein großer Zudrang und wieder dann auch ein Weggeher von der Gemeinde? Weil die Leute sagen, ich halte es hier nicht mehr aus. Ne? Der hat mit mir das halt so und ich komme nicht klar mit dem. Unmöglich. Aber wenn jemand den Herrn Jesus Christus im Herzen wohnen hat, ist er bereit, hinzugehen und sein Leben hinzugeben für den Bruder und die Schwester, die ihn vielleicht, so wie bei Paulus in Korinth geschehen, ablehnt, verklagt, missachtet, kritisiert. Das kannst du nicht von dir aus. Wir sind Egoisten allesamt. Ich bin nur mit denen zusammen, die mich lieben, die gleiche Interesse von mich haben. Ich kann nicht andere lieben. In einer Gemeinschaft, wo das nicht so läuft, wie ich es will, kann ich nicht sein. Aber die Gemeinde Jesu besteht aus ganz unterschiedlichen Menschen, die der Herr Jesus errettet hat und die er nun durch seine Gnade auch leidet, dass sie sich lieb haben können. Nicht, weil sie sympathisch sind, die andere, aber um Jesu willen. Für diesen Bruder und für diese Schwester ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben. Wie kann ich ihn hassen? Ich kann doch nicht den hassen, den der Herr Jesus liebt. Das ist doch unmöglich. Nun, ich bin am Ende meiner Predigt angekommen. Darf ich euch diese Frage mitgeben, die am Ende im Grunde genommen stehen müsse? Von unserem Text her, woran denke ich? Du wirst immer am allermeisten über das nachdenken, was du am allermeisten liebst. So einfach ist es. Das ist, glaube ich, gar kein Geheimnis, gell? Ist das nicht sehr demütigend für mich, wenn ich das jetzt sage? Über wie viele Dinge kann ich mir Gedanken machen? Und ihr auch? Woran denke ich? Was ist in meinem Herzen? Was ist meine Herzenseinstellung? Aber nicht nur, woran denke ich, wovon rede ich? Vielleicht habt ihr ja auch bei euch die Situation, wie wir bei uns in der Situation sind, dass wir da noch viel zu lernen haben nach dem Gottesdienst, wenn das letzte Wort der Predigt gefallen ist, nicht sofort von weltlichen Themen zu reden, als hätte man nie was von Jesus gehört. Das ist jetzt alles gar nicht mehr wichtig. In meinem Gespräch, was ich nach dem Gottesdienst führe, rede ich über weltliche Dinge. Ich möchte, dass der Bruder und die Schwester all diese Dinge auch mitbekommen. Natürlich dürfen wir reden über weltliche Dinge. Ich möchte das nicht verbieten, in keiner Weise. Das ist wichtig in der Gemeinschaft. Aber wäre es nicht ganz merkwürdig, wenn wir nach dem Gottesdienst so, wie als würde da ein Hammer fallen, auf einmal alles weg. Und jetzt sind wir nicht mehr zu unterscheiden von dem Verein hier am Ort, erst FC Hechinger Fußballclub. Wir führen die gleichen Gespräche. Wäre das nicht komisch? Wovon rede ich? Ist das nicht eine Frage, die ich mir stellen muss? Weil ich hatte meine Frau zu Recht mich darauf hingewiesen, meinem Vater gegenüber mit seiner 96 Jahre, als er auf ein geistliches Thema zu sprechen kam. Warum hast du nicht darauf eingehakt? Warum bist du da nicht darauf zu sprechen gekommen? Er kennt den Herrn nicht. Wenn er stirbt, ist er verloren. Kann der Herr Jesus dir das sagen? Kann der Herr Jesus dich erreichen und dich dazu bringen, dass du dir Gedanken machst darüber, worüber du redest? Und was du tust? Und was du für ein Segen bist? Was ist Gemeinde? Ist es der Ort, wo ich hingehe und sage, oh, wenn ich jetzt hierher komme, möchte ich was haben? Du darfst etwas bekommen, Jesus wird dir immer was geben. Aber der erste Grund, auch hier in die Gemeinde zu kommen, ist zum einen mal Gott zu ehren und ihm zu dienen. Was kann ich für ein Segen sein in der Gemeinde? Bei euch wird das gleiche Problem sein wie überall. Diese tolle Sache, wenn man hier vorne steht, da reißen sich alle drum und unter den Boden zu putzen, da muss man dann den Leuten hinterhergehen. Diese praktische Angelegenheiten, die sind nicht so beliebt.
Wie kann ich ein Segen sein? Wie kann ich ein Segen sein? Was fehlt dieser Gemeinde? Bist du schon mal zu deinen Verantwortlichen hingegangen und hast ihnen diese Frage gestellt und hast gesagt, ich bin ein Kind Gottes und ich möchte in dieser Gemeinde am Herrn dienen. Kannst du mir sagen, wie ich dem Herrn Jesus hier dienen kann? Oder seid ihr nur Zuschauer? Wenn es euch gefällt und wenn nicht, dann schüttelt er mit dem Kopf. Gehört er zum Leib? Dann stell diese Frage. Was will der Herr am allermeisten? Darf ich diese Verse, auch wenn es schon spät ist, ganz kurz mit euch lesen? Ganz einfach nur lesen und ihr dürft sie dann hören und dann schließe ich ab und bete mit uns. Johannes 15, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das sagt er zu seinen Jüngern. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Ich stehe dazu auf. Ach lieber Herr, wir können dir gar nichts vormachen. Wir wären gerne rechte Christen. Wir wären gerne rechte Menschen. Wir würden gerne bewundert werden. Wir wollen gerne geliebt und anerkannt werden. Aber wir sind bereit, den Preis dafür zu zahlen. Wer sein Leben gewinnen will, sagst du, der soll es verlieren. Und wir sind bereit, das Kreuz auf uns zu nehmen, welches du uns auferlegst. Ich weiß es von meinem Leben und jeder Einzelne hier weiß es von seinem Leben. Herr, wir wären gerne Menschen wie Petrus und Johannes, aber wir würden in der ersten Nacht in der Gefängniszelle, die sie auch in dieser Nacht besucht hatte, sagen, nichts wie weg. Wir wollen nicht mehr weiter so leben. Herr, so befehlen wir uns dir an. Wir können nicht sagen, dass wir wirklich so weit es gebracht haben. Aber wir bitten dich um deiner Gnade willen, dass du an uns weiter wirkst, in unserer Herzenseinstellung, in unserem Reden, in unserem Wirken und auch in unserer Frucht. Amen.